Kennen wir solche müden Tage? Müde Tage, kennen wir das? Also so Tage, an denen es eigentlich schon damit beginnt, dass wir sagen, ach, wir wollen eigentlich gar nicht aufstehen. Nee, heute muss ich das nicht. Wo irgendwie die Motivation fehlt, so richtig loszustarten. Ich habe das gerade in dieser Woche mal wieder erlebt. An dem einen Tag irgendwo zu Beginn der Woche, da war ich so voller Energie. Ich war bereit, die Aufgaben, die vor mir liegen, anzupacken, so richtig loszugehen, den Tag auch voller Freude im Herrn zu begehen. Und das war auch schön. Manches davon hat auch ganz gut geklappt an dem Tag. Aber am nächsten Tag, wirklich am darauffolgenden Tag, sah das irgendwie alles schon ganz anders aus. Irgendwie, ich war müde, ich war relativ ausgelaugt, so als hätte ich am Tag zuvor alle Kraftreserven aufgebraucht. Ich war nicht so motiviert, wie ich das gerne wäre oder gewesen wäre. Vielleicht hatte ich einfach schlecht geschlafen. Vielleicht hätte ich einfach mal ein paar Sonnenstrahlen gebraucht, so wie heute, statt dem Regen in den letzten Tagen. Ich weiß es nicht. Aber kennen wir solche müden Tage? Ja, manche nicken. Kommt uns bekannt vor, wo wir irgendwie nicht so richtig wollen. Solche Tage, das merken wir ja, wenn wir alle damit uns irgendwie identifizieren können, solche Tage sind eigentlich ganz normal. Das gehört zum Leben durchaus dazu, weil wir uns nicht immer zu 100% fit fühlen können. Vielleicht sind wir manchmal gesundheitlich angeschlagen, vielleicht fehlt uns einfach die Kraft oder irgendetwas macht uns große Sorgen. Oder wir merken einfach, gut, so, jetzt habe ich richtig durchgepowert einige Zeit lang, jetzt wäre mal eine Pause dran, wäre vielleicht wichtig. Und ja gut, manchmal kommt dann entweder das Wochenende oder der Urlaub oder manchmal muss man noch ein paar Tage, Wochen oder Monate darauf warten. Aber wir kennen das auf jeden Fall, wenn wir uns manchmal so ein bisschen ausgenockt fühlen, K.O. fühlen. Kritisch wird es natürlich dann und der ein oder andere, auch unter Christen, können davon durchaus ein Lied singen. Kritisch wird es dann, wenn diese müden Tage zu einem Dauerzustand werden. Also dann, wenn man entweder nachschauen muss, ob das vielleicht irgendein medizinisches Problem hat, irgendeine medizinische Grundlage, oder wo man sagt, das deutet schon fast eher auf irgendwas zwischen Depression und Burnout hin. Das wäre dann der Dauerzustand von müden Tagen und das ist etwas, was einzelnen Personen, nicht allen von uns, aber einzelnen Personen immer mal wieder passieren kann im Leben und was dann auf eine ganz konkrete Lebenssituation natürlich auch oder Lebensphase bezogen ist. Es gibt aber auch eine Müdigkeit, eine Erschöpfung, die uns alle betrifft. Vielleicht nicht immer, sie ist vielleicht nicht immer so präsent, mal fühlen wir uns wach und motiviert, aber von Zeit zu Zeit überkommt es uns durchaus alle, also uns allen widerfährt das. Ich spreche von der Erschöpfung, die wir in diesem Leben spüren oder wahrnehmen oder die über uns kommt, wenn wir auf das schauen, was dieses Leben und all das, was eigentlich Freude machen sollte, was dieses Leben zerstört oder vernichtet oder was diesem Leben entgegensteht. Die Corona-Krise, die wir gerade erleben, die ist, auch wenn sie uns das vielleicht nochmal deutlich vor Augen führt, aber sie ist eigentlich nur ein Abschnitt des Ganzen. Ich meine damit auch die weltweiten Konflikte. Wenn wir feststellen, was es an Korruption gibt in dieser Welt, wenn wir feststellen, was es an Ungerechtigkeit gibt, die nicht aufzuhören scheint, wo wir einfach den Eindruck haben, das überkommt uns jetzt. Es sind die persönlichen Schwierigkeiten, die wir vielleicht schon ewig mit uns herumtragen, die wir manchmal zur Seite drängen können, manchmal gibt es vielleicht einen Aufschwung oder es bessert sich etwas, aber dann kommt es doch wieder über uns und es scheint nicht aufzuhören. Es muss nicht nur mit uns zu tun haben, es kann auch das sein, wo wir mitfühlen mit anderen, wo es uns total gut geht, aber unsere Freunde, unsere Familien, andere Menschen, die sind einem unfassbar großen, riesigen Leid ausgesetzt, vielleicht auch schon seit langer Zeit und wir fühlen mit ihnen mit und wir denken uns, das kann doch gar nicht sein. Wir wünschen uns, dass sich das ändert. Wir sind als Gemeinde natürlich aufgerufen, das auch miteinander zu tragen, und das tun wir unter anderem auch in der Gebetsstunde mittwochs abends, wenn wir da so das nochmal teilen miteinander, was andere erleben, wo Gebetsanliegen aufkommen, wo wir feststellen, wir haben das gehört oder jenes, und wir stellen fest, oh, das wiegt ganz schön schwer und das belastet uns, das zu hören. Ich spreche von den Momenten, in denen wir das Böse in dieser Welt nicht mehr ertragen können. Wo wir sagen, das ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Ich spreche von den Momenten, wo wir eben mit anderen mitleiden. Und zwar so sehr, dass es auch uns zerbricht. Es gibt einige von uns, von uns als Gemeinde, die jetzt gerade in diesen Zeiten in der Pflegekräftebranche, sage ich mal, drin sind, die Pflegekräfte sind, die andere Menschen pflegen und die feststellen, was diese Menschen miterleben müssen und dann nicht sagen, na gut, dann mache ich meinen Job und dann war's das halt, sondern die das vielleicht auch noch mit nach Hause nehmen, die daran auch ein Stück weit zerbrechen, dass es diesen Menschen jetzt so schlecht geht, wenn sie keiner besuchen kann. Und sicherlich ist das etwas, was auch außerhalb der Corona-Zeit passiert. Ich spreche von der Müdigkeit, die eintritt, wenn wir vielleicht auch an unseren Fehlern und Schwächen arbeiten wollen und wir dann feststellen, dass wir irgendwie keinen wirklichen Schritt weitergekommen sind. Ich spreche von der Erschöpfung, wo wir vielleicht hoffen und glauben und beten und nichts passiert. Und wir vielleicht tatsächlich an einem Punkt ankommen, an dem wir drauf und dran sind, unsere Hoffnung aufzugeben. Es sind die Momente, wo wir uns vielleicht gar nicht mehr so geistlich fühlen, wie wir das gerne wären. Wo wir eigentlich mal gesagt haben, genau, und wenn ich an Jesus glaube, dann darf ich auch mitleiden. Das ist doch klasse, ich bin bei Jesus und ich darf, das ist doch eine Ehre, für ihn leiden zu können. Und das ist es auch. Aber diese Freude, dieser Enthusiasmus darüber, der ist plötzlich nicht mehr spürbar. Wir haben den Eindruck, es wird ganz dunkel um uns herum. Und alles, was bleibt, ist so ein wirklich tiefes Seufzen. Der christliche Musiker Jakob Friedrichs, ist auch ein Buchautor, der erzählt in einem Buch von den gottverlassenen Momenten seines Lebens, wo Gott seine Gebete, dass er doch vom Stottern geheilt werden möge, man muss sich vorstellen, ein Teenager, der stottert und ausgelacht wird, gemobbt wird von seinen Mitschülern, und der sich von Gott einfach nur wünscht, dass er das wegnimmt. Und Gott, er hört das lange Zeit nicht. Ein Teenager, der möchte nicht hören, dass Gott das in 20 Jahren mal heilt, der möchte, dass Gott jetzt eingreift. Wo sein Vater sich von einem plötzlichen Schlaganfall nicht wieder erholte und auch Gebete nichts daran änderten. Wie seine Tochter starb und Gott nichts daran änderte. Und mit solch einer heftigen Lebensgeschichte ist er nicht allein. Und ich möchte das ganz ehrlich sagen, wer leugnet, dass es diese Momente und Lebensphasen im Leben eines Nachfolgers Christi nicht gibt, der hat nicht verstanden, was Jesus da am Kreuz gesagt hat und gespürt hat, als er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und auch Jesus ist damit nicht allein. Die biblischen Autoren, die stimmen in dieses Seufzen mit ein. Psalm 6, Vers 7, müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Der Prophet Hesekiel wurde in der wohl berühmtesten Stelle seines Buches in ein Tal voller toter Knochen geführt. Und er sollte verstehen, das ist ein Bild für das Volk Israel, das sich selbst so weit gebracht hatte, dass man das Volk eigentlich nur noch als tot betrachten konnte. Sie hatten all das getan, was dem Leben und was Gott entgegenstand, Und man liest das und man merkt, ja natürlich, es gibt viele Lebenssituationen, in die wir gebracht werden, ohne dass wir etwas dazu können, wo wir seufzen. Und dann gibt es Situationen, wo wir erschrecken, wie hoffnungslos es eigentlich um uns aussieht, wenn wir feststellen, wohin wir uns selbst manchmal bringen. Paulus spricht davon, dass er an einem Punkt angekommen war, wo er am liebsten gestorben wäre. Und im Römerbrief schreibt er, dass die ganze Schöpfung einstimmt in dieses Seufzen, in das Seufzen über diese Schwere, die da ist. Wo das Leid dieser Welt spürbar ist in dem Umgang von Menschen mit ihrer Umwelt, spürbar im Umgang der Menschen untereinander und spürbar an der Vergänglichkeit, der letzten Endes die gesamte Welt unterworfen ist. Von der Pflanze bis zum Tier und letzten Endes natürlich auch der Mensch und natürlich auch die Beziehung. Das ist die Grundlage des Ganzen, natürlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch, die ist erstmal vergangen. Und man könnte fast sagen, wer zu Jesus gehört, irgendwie leidet der in gewisser Weise gleich doppelt. Wir haben diesen Abschnitt eben gehört aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, wo Paulus das andeutet. Er erzählt das ja, dass wir gerade noch hier auf dieser Erde leben, und er sagt, solange wir in diesem Zelt hier leben, also in diesem Körper, in dieser Welt hier, da sind wir bedrückt, sagt er, oder wir seufzen, wir sind beschwert, denn wir möchten ja nicht entkleidet, sondern überkleidet werden, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Wo ganz deutlich das Verlangen und die Sehnsucht herauskommen, dass Gott einfach kommt und alles Sterbliche mit dem Leben einfach überstülpt, sodass das nicht mehr da ist, sondern dass wir volles Leben haben bei Gott. Alexander, kannst du noch mal kurz sagen, wie die Überschrift war? Irgendwie die Sehnsucht nach dem himmlischen, die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, genau, danke, ich fand das klasse. Die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, das ist das, wo wir irgendwie merken, wir leiden unter dem, was hier ist, und wir leiden darunter, dass das, was wir gerne haben würden, noch nicht da ist. Es ist ein Seufzen, ein Stöhnen, das sich nach Erlösung sehnt, ein Seufzen und Stöhnen, das sich nach Heilung und neuem Leben sehnt. Es ist ein Seufzen und ein Stöhnen, das die biblischen Personen bis hin zu Jesus äußerten und in das wir mit einstimmen dürfen. Und bevor wir noch ein bisschen weiter denken wollen, es hört ja hier nicht auf, aber bevor wir das machen, wollen wir ein Lied hören, das uns auch ein Stück weit dabei helfen soll, ein Stück weit dabei helfen kann, in dieses Seufzen und Stöhnen mit einzustimmen. Manchmal brauchen wir das, um es irgendwie rauslassen zu können. Es trägt den Titel Worn, was so viel heißt wie ausgelaugt, bedrückt, beschwert, müde, erschöpft. Und es schreit zu Gott, lass mich sehen, wie die Erlösung gewinnt. Lass mich wissen, dass die Mühen enden, und dass du ein Herz heilen kannst, das zerbrechlich und zerrissen ist. Ich gebe zu, ich habe dieses Lied schon häufig für mich gesungen. Ich habe das für mich gebetet, einen Text durchgelesen, mir es angehört. Immer dann, wenn es irgendetwas gab, wo ich gemerkt habe, das war ein großer Fehler. Überall da, wo ich überall war, nur nicht bei Jesus. Wenn ich nicht mehr weiter wusste oder wenn ich überfordert war. Und das sind so Momente, wo es nicht immer, aber doch immer mal wieder auch wirklich mit vielen Tränen zugehen kann. Natürlich, vielleicht auch für den einen oder anderen unerwartet, für manchen ist dieses Lied oder klingt dieses Lied und den Text, den wir hier gelesen haben, vielleicht schwer. Aber ich will euch sagen, warum es gut ist, dass wir so ein Lied, so ein Gebet, so einen Schrei haben. Warum es gut ist, dass wir so eine Möglichkeit haben. Zwei Gründe. Der erste, es gibt uns einen gesunden Weg, mit der Schwere des Lebens umzugehen. Als wir keine Gottesdienste haben durften, habe ich irgendwann mal über das Klagen gepredigt. Also vielleicht muss man da noch mal ein bisschen zurückgehen und sich das auch noch mal anhören. Da führe ich das noch mal ein bisschen mehr aus. Aber Klagen ist erlaubt. Es ist okay. Und es ist sogar wichtig, dass wir unserem Ärger, unserer Enttäuschung, unseren Schmerzen, dass wir denen Luft machen. Entscheidend ist der Adressat. Und wenn wir auf die Psalmisten schauen, dann stellen wir fest, die wussten, dass sie in ihren Liedern alles sagen konnten, was sie bewegte. Willi, ich weiß, du gehst gerade durch die Psalmen durch, hast du gesagt. Da wirst du auch über Psalmen gekommen sein, wo du gesagt hast, wow, die haben sich was getraut. Die haben ganz schön was losgelassen da. Sie haben gesagt, was sie bewegte, wo es klar wird, es ist okay, Gott zu sagen, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft. Warum habe ich dieses Gefühl, dass du mich verlassen hast? Warum habe ich dieses Gefühl, dass in dieser Welt gerade alles schief zu laufen scheint? Aber es ist wichtig, dass wir zu Jesus selbst damit kommen und nicht irgendwo anders hingehen. Vielleicht, ja, zu einem Bruder, zu einer Schwester, aber vor allem zu Jesus, weil er selbst dort gewesen ist. Jakob Friedrich, den ich eben schon mal erwähnt habe, der blickt mitten in seinen gottverlassenen Momenten auf das Kreuz. Und er schreibt, im Sterben Gottes, da geschieht eine ganze Menge. Das ganze Neue Testament versucht, darüber nachzudenken, was da alles passiert. Ein Leben reicht nicht, um das zu ergreifen. Mir geht es an dieser Stelle um diesen einen schwer zu akzeptierenden Gedanken, dass Gott hier tatsächlich die Vorstellung zu Grabe trägt. Er habe irgendetwas mit Herrlichkeit und gelingendem Leben zu schaffen. Wenn ihn das interessieren würde, gäbe es das Kreuz nicht. Wenn Jesus schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dann macht er deutlich, dass Gott gerade da ist, wo er nicht ist. Denn da hängt er ja, mitten im mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott trägt tatsächlich eine Dornenkrone. Gott ist tatsächlich nackt. Gott ist tatsächlich Gott verlassen. Was er ausdrücken möchte, ist, Gott selbst spürt, was es heißt, sich von ihm verlassen zu fühlen und unter Tod und Sünde zu leiden. Und weil er das weiß, ist er der beste Adressat unserer Klagen. Das ist der eine Grund, warum wir solche Lieder brauchen, wo wir einfach nur mal sagen dürfen, ich bin erschöpft und Jesus, lass mich sehen, dass Erlösung gewinnt, den Sieg davonträgt. Der zweite Grund ist, dass die Psalmen und andere biblische Autoren, genauso wie der Autor des Liedes, das wir hier gehört haben, immer noch wissen, wer letzten Endes derjenige ist, dem sie das alles zurufen, zuschreien. Er ist nämlich nicht nur derjenige, der das selbst erlebt hat, sondern in dem Lied haben wir das gehört, ist auch von Ruhe die Rede. Und davon, dass alles, was innerlich tot ist oder tot erscheint, neu geboren werden wird. Wo offensichtlich das jemand ist, der was mit neuem Leben zu tun hat. Und das gilt zum einen überall da, wo wir uns selbst Schaden zufügen. Die Last, die wir manchmal so tragen und die wir spüren, diese Schwere, ist ja häufig Altlast. Dinge, die wir vielleicht schon längst ans Kreuz gebracht haben, die wir aber immer noch so mit uns herumtragen, weil wir denken, dass wir sie selbst überwinden müssten. Und die gute Nachricht ist, derjenige, der am Kreuz war, der das alles für uns getragen hat, derjenige, der tot war, derjenige ist lebendig. Seine Auferstehung ändert alles. Davon spricht übrigens auch Jakob Friedrichs, bevor jetzt jemand denkt, der redet nur über Jesus am Kreuz. Nein, er spricht auch über die Auferstehung. Und über die Auferstehung spricht auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 6. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn. Wir mögen bei der Auferstehung nicht selbst dabei gewesen sein. Und wir mögen es auch heute, hier und jetzt, nicht fühlen, nicht spüren. Und doch hören wir diese Vergewisserung und diese Gewissheit, dass es wahr ist. Dass wir auf Christus vertraut, dass der das Leben hat. Trotz allem, womit er sich selbst manchmal oder womit wir uns selbst manchmal beschweren. Wer Christus hat, der hat das Leben. Wir springen ja heute so ein bisschen in Bibelstellen und Bibelabschnitten hin und her. Wer das gerne nochmal zu Hause nachlesen möchte, den kann ich ermutigen, sich das alles nochmal genauer anzuschauen. Aber ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit, 10 verschiedene lange Abschnitte hier mit uns zu lesen. Aber springen wir nochmal zu jemand anderem, nochmal zu Hesekiel. Die toten Knochen, die blieben ja nicht tot. Gott hauchte dem Ganzen neues Leben ein. Da heißt es, und ich gebe... Nein, vielleicht sollte ich erst noch sagen, da heißt es, da fragt Gott Hesekiel, glaubst du, dass das alles lebendig werden kann? Und dann passiert etwas und alles wird lebendig. Und Gott sagt, und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der Herr, geredet und es getan habe, spricht der Herr. Obwohl Israel geistlich tot war, gab Gott sein Volk nicht auf. Er machte weiter und er versprach einen neuen Geist und ein neues Herz. Da, wo wir geistlich tot sind, da, wo wir die Rebellen sind gegen Gott und seinen Willen, da verspricht er einen neuen Geist, ein neues Herz. Da hört Gott nicht auf zu wirken und neues Leben einzuhauchen. Und ich bin ganz begeistert, dass dein Geburtstagsvers, Sigrun, dass der lautet, wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Von diesem Geist spricht letzten Endes auch Paulus. Hier an der Stelle, die wir gehört haben aus dem 2. Korintherbrief. Der Geist wurde uns als Unterpfand gegeben. Das ist wie wenn wir in den Laden gehen, uns irgendein technisches Gerät holen und dann haben wir die Karte und wissen, da ist 5 Jahre Garantie drauf. Dieses Unterpfand, das ist Garantie. Und zwar nicht nur 5 Jahre und dann verfällt, sondern auf ewig. Garantie, dass das hier nicht alles ist. Garantie, dass dieses neue Leben, dieses neue Herz, dass das kommt. Wir mögen vielleicht gerade unter unserer Last zerbrechen und Gott nimmt vielleicht diese Last auch nicht von uns, aber das heißt nicht, dass wir alleine sind. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Erlösung gewinnen wird, bis Jesus wiederkommen wird, bis wir bei ihm sein werden, da haben wir diesen Geist in uns. Es ist der Geist, erinnern wir uns an letzte Woche, was Edgar Lück gesagt hat, es ist der Geist, der die Kraft Jesu wirksam werden lässt in unserem Leben. Dieser Geist, so schreibt Paulus an anderer Stelle, nimmt sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt, jetzt ist es interessant, mit einem Seufzen für uns ein. Wir seufzen und stöhnen und dieser Geist tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Stell dir den schlimmsten Ausschrei vor, das schlimmste Stöhnen. Man kann es nicht in Worte fassen. Und der Geist, der tritt für uns ein vor Gott. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will. Denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, also für diejenigen, die zu dem heiligen Gott gehören, wie es vor Gott angebracht ist. Der Geist Gottes, der nimmt sehr wohl wahr, was uns beschwert und was wir gerne loswerden wollen. Und auch wenn du dich alleine fühlst und schwach fühlst und hilflos fühlst, Gott ist dir näher, als du denkst, durch seinen Geist, die Garantie, das Unterpfand. Es ist der Geist, der auf Jesus war. Es ist der Geist, der Totes wieder lebendig macht. Es ist der Geist, dessen Gegenwart uns versichert und garantiert, dass selbst dann, wenn alles hoffnungslos aussieht, dass dieses Leben, nach dem wir uns so sehnen, die Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, dass dieses Leben kommen wird. Und weil das so ist, werden wir dazu ermutigt, unsere Augen auf das zu richten, was wir nicht sehen können. Nämlich, dass Christus durch den Geist in uns wohnt und dass der himmlische Leib, wie Paulus ihn nennt, Leben in der Gegenwart Gottes also, dass das noch kommen wird, dass es ewige Erlösung geben wird. Paulus ermutigt dazu, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Das heißt, deine persönlichen Schwierigkeiten, die du hast, die wiegen schwer, die sind hart, die sind kaum zu ertragen. Aber sie sind nicht alles und sie werden auch nicht ewig bleiben, weil Gott es einmal wegnehmen wird. Die weltweiten Konflikte und die Kriege, die wir nicht mehr ausstehen können, Gott wird ihnen eines Tages ein Ende bereiten. Pandemien und Krankheiten, Sorgen um geliebte Menschen, Gott wird auch das wegnehmen. Und nach alledem dürfen wir uns sehnen. Das ist in Ordnung, das ist gut, eine Sehnsucht zu haben. So wie wir es in dem Lied gehört haben, so wie sich die biblischen Autoren danach sehnen. So wie Paulus das schreibt, auch noch mal ein paar Stellen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Er ist voller Zuversicht, sagt er. Er ist guten Mutes, er rechnet fest damit, dass wir bei Gott leben werden dürfen. Und mit dieser Zuversicht sollen wir leben. Also, wenn ihr das gesehen habt im Gemeindebrief, das Thema Hier und Jetzt, das kann natürlich missverständlich sein, so nach dem Motto, es zählt nur das Hier und Jetzt und alles andere ist irgendwie, spielt keine Rolle. Nein, darum geht es nicht. Aber das einzige Leben, das wir gestalten können, ist das Leben hier und jetzt. Und das sollen wir mit Zuversicht gestalten. Auch wenn alles andere noch so schwer ist. Nicht, um uns zu vertrösten oder uns in irgendeinen Wunschtraum zu flüchten. Sondern weil wir diese Sehnsucht nach Erlösung haben dürfen und diese Erlösung auch real ist. Und es geht im Prinzip darum, wie ich das kürzlich in einem Buch gelesen habe, dass wir uns sozusagen vorauserinnern. Vorauserinnern. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Wort im Duden steht. Vermutlich nicht. Vorauserinnern. Wir dürfen uns zurückerinnern an all das, was Christus für uns getan hat und dass das auch dann noch gilt, wenn wir es gerade nicht spüren. Und wir dürfen uns vorauserinnern. Erinnern an das, was einmal kommen wird. Erinnern an das, wonach wir große Sehnsucht haben, auch wenn wir es hier noch nicht sehen. Sondern wenn wir hier noch im Glauben leben müssen. Und mit diesen Erinnerungen dürfen wir das Leben im Hier und Jetzt gestalten und auch mal akzeptieren, dass es in Ordnung ist, wenn mal nicht alles in Ordnung ist. Weil es einmal in Ordnung kommen wird. Wir mögen bedrückt sein, beschwert, belastet, müde, erschöpft und ausgelaugt. Aber das alles wird nicht siegen. Wir haben seinen Geist, um das bis zum Ende durchzustehen. Und alles, was in uns jetzt zerbrochen ist und was manchmal regelrecht tot erscheint, wird neues Leben erfahren. Amen.